You are listening to the podcast of the Matyas Corvinus Collegium, the largest talent management institute in Hungary. If you want to know more about our mission, please look up our English website at mcc.hu/en or check out our Facebook, Instagram, and Twitter channels for interesting articles and analysis of our professors, external contributors, and students. Look up our knowledge base at corvinak.hu/en.
Herr Professor Kraus, Sie werden heute Abend sprechen über das Ende der Illusion und den Wandel in der Weltpolitik. Sie sind über Geopolitik wahrscheinlich das erste Mal 2012 einer breiteren Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, mit einem Beitrag damals in der FAZ, in dem es um den syrischen Bürgerkrieg ging, aber eben auch um die Beschäftigung mit der Geopolitik. Und Sie haben eine stärkere Beschäftigung mit Geopolitik in Deutschland angemahnt. Im selben Jahr ist auch ein Buch von Carlo Massala zur Weltunordnung erschienen. Hat sich seitdem etwas getan in der deutschen Debatte?
Sie meinen jetzt in der deutschen Debatte über Geopolitik?
Genau.
Es hat sich insofern jedenfalls etwas getan, als man heute wieder den Begriff gebrauchen darf und geopolitisch argumentieren darf und kann, was ja in Deutschland lange Zeit verpönt war. Und das ist sicherlich eine positive Entwicklung, dass man jetzt aufzeigen kann, dass die internationale Politik eben doch auch nicht nur, aber auch sehr stark von geopolitischen Fragestellungen und Zielsetzungen bestimmt wird.
Ja, Ihnen wurde damals entgegengehalten, wenn es darum geht, wenn Sie das gerade erwähnen, von Zielsetzungen bestimmt wird, Ihnen wurde entgegengehalten, dass die Geopolitik bei dem damaligen Beispiel im syrischen Bürgerkrieg, dass keine Erklärkraft besitze. Was würden Sie dort entgegnen? Worin besteht die Erklärkraft einer geopolitischen Betrachtungsweise von Konflikten?
Ja, die Erklärkraft, was gerade diesen Konflikt angeht, besteht darin, dass eben es sich nicht nur um einen innersyrischen Bürgerkrieg handelt, sondern eben auch um eine Auseinandersetzung, in der auch andere größere Mächte einbezogen sind. Darunter vor allen Dingen eben Russland. Russland, das militärische Interessen am Mittelmeer hat, das einen Mittelmeerstützpunkt in Syrien hat. Und darauf habe ich hinweisen wollen. Man darf geopolitische Argumentation natürlich auch nicht überschätzen. Große historische Ereignisse sind immer multikausal zu verstehen, niemals monokausal. Natürlich spielen dort viele innersyrische Konflikte mit hinein, religiöse Konflikte, das korrupte Assad-Regime und eine ganze Menge anderer Aspekte sind hier ausschlaggebend, aber natürlich in einer so geostrategisch wichtig gelegenen Position, wie sie Syrien nun einmal besitzt, spielen natürlich immer auch die Interessen der anderen Weltmächte, der anderen Großmächte mit hinein, vor allen Dingen eben Russlands, aber auch der Vereinigten Staaten wegen der Nähe zu Israel.
Wenn wir über die Vereinigten Staaten sprechen, kann man erwähnen, dass vor einigen Jahren, vor kurzer Zeit noch, ein großer Geostratege der USA verstorben ist, der die amerikanische Sicherheits- und Außenpolitik lange Jahre mit geprägt hat, Henry Kissinger. Kissinger ist ja auch in früheren Jahren noch als Historiker in Erscheinung getreten, indem er über Bismarck und über Metternich, andere große Staatsmänner, geschrieben hat. Glauben Sie, es gibt die Zeit überdauernde Lektionen für Staatsmänner, die wir von Metternich, Bismarck, Kissinger mitnehmen können?
Ja, da gibt es sicherlich eine ganze Menge. Einmal die Lektion, dass Friedenssicherung ein außerordentlich schwieriges Geschäft ist und dass man sich sehr darum bemühen muss, den internationalen Frieden zu erhalten, zum Beispiel durch die Schaffung eines friedenssichernden Systems. Das ist ja Metternich für eine gewisse Zeit im 19. Jahrhundert gelungen. Und auch Bismarck hat sich nach der Reichsgründung sehr dafür eingesetzt, dass der Frieden in Europa erhalten blieb. Ich denke nur an seine Rolle während des Wiener Kongresses. Das ist das eine, was man lernen kann. Und das andere, was man von diesen Staatsmännern lernen kann, ist eben, dass man immer im Bewusstsein haben muss, dass die einzelnen Staaten Interessen haben und diese Interessen verfolgen und dass staatliche Interessenpolitik immer im Mittelpunkt der Politik steht. Also es geht nicht um die Durchsetzung großer Ideale, sondern es geht eigentlich immer darum, einen Ausgleich zwischen den Interessen unterschiedlicher Staaten zu finden. Das kann man von Metternich lernen, das kann man von Bismarck lernen. Und das ist auch ein Aspekt, den, glaube ich, Kissinger immer wieder selbst, als er politisch tätig war, zum Ausdruck gebracht hat. Ich denke etwa die China-Politik der USA, die ja ganz wesentlich von Kissinger in den frühen 1970er Jahren mitgestaltet worden ist.
Wenn Sie gerade China erwähnen, um das Verhältnis der USA und China zu beschreiben, vielleicht einer etablierten Großmacht und einer aufstrebenden Großmacht, wird in den vergangenen Jahren immer wieder, vor allem im angelsächsischen Raum auch, das Bild der sogenannten Thukydides-Falle bemüht. Können Sie vielleicht schildern für unsere Zuhörer, was hat es damit auf sich, was wird damit beschrieben und halten Sie dieses Bild angebracht, um das Verhältnis zwischen USA und China zu beschreiben?
Ja, die Thukydides-Falle meint ja, dass etablierte Weltmächte oder Supermächte, wie wir es in diesem Fall ja sagen müssen, bestrebt sind, neu aufstrebende Mächte nach Möglichkeit nicht nach oben kommen zu lassen. Und wenn, dann nur gegen große Widerstände. Klassisches Beispiel, wenn man mal von der Antike absieht, ist natürlich der Aufstieg des Deutschen Reiches vor dem Ersten Weltkrieg. Und man hat ja den Aufstieg, den phänomenalen Aufstieg Chinas mit dem Aufstieg Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg verglichen. Und daran besteht natürlich schon eine große Gefahr, dass seitens der USA versucht wird, China einzuengen und die Entwicklung Chinas zu beschränken. Und man kann nur hoffen, dass die Amerikaner den Fehler nicht machen, der vor dem Ersten Weltkrieg etwa von Großbritannien, Frankreich und Russland begangen wurde, um Deutschland und seinen dann nur noch einzigen Bündnispartner Österreich-Ungarn politisch einzuschränken und einzugrenzen und auch einzukreisen, wie man es damals genannt hat.
Gibt es historische Beispiele, in der dieses Machtverhältnis erfolgreich austariert wurde, indem man das abgefedert hat, indem man einen Ausgleich gefunden hat zwischen Großmacht und aufstrebender Großmacht?
Das klassische Beispiel ist ja Preußen im 18. Jahrhundert, das Königreich Preußen, das nach dem Siebenjährigen Krieg als kleinste und jüngste europäische Großmacht dann allgemein, wenn auch ungern allgemein akzeptiert wurde. Das ist sozusagen ein klassisches Beispiel dafür, dass es gelungen ist, eine militärisch und politisch aufstrebende Macht dann schließlich, wenn auch nach mehreren Kriegen, wie man sagen muss, dann politisch in das europäische Mächtesystem zu integrieren.
Ich hatte vorhin erwähnt, Kissinger, Bismarck, Metternich, personenbezogene Lektionen für Staatsmänner und Geostrategen. Gehen wir vielleicht von den Personen weg, auf die Beschreibung der Verhältnisse. Es gibt das prominente Beispiel der Weltinsel mit einem Herzland und einem Randland, in dem das die weltpolitische Bedeutung hat. Vielleicht könnten Sie das auch unseren Zuhörern kurz darlegen und erfasst oder kann so ein Modell in Ihren Augen die Komplexität der Wirklichkeit, ja, ganz erfassen wahrscheinlich nicht, aber kann es die Komplexität in einem Maß erfassen, das als Modell hilfreich ist?
Naja, das ist die klassische These von Halford Mackinder, die er 1904 und dann noch einmal 1919 formuliert hat. Das Herzland, also der eurasische Kontinent, Europa, Asien plus Afrika und sozusagen die angelsächsische Welt als das sozusagen Randland, das Rimland oder das die äußere westliche Hemisphäre. Und da sah die Gefahr eben darin, dass dann, wenn sich dieses Herzland zusammenschließt, die Weltstellung der Angelsachsen gefährdet wird. Das hat sehr stark weitergewirkt und selbst, also Kissinger hat es in seinen letzten Büchern noch zitiert, ich glaube auch Zbigniew Brzezinski, Wie weit dieses Denkmodell noch tragbar ist, darüber wird sehr gestritten. Man darf nicht vergessen, dass wir ja nun im Atomzeitalter leben und dass es möglich ist, mit Atomraketen jeden Punkt der Erde zu treffen. Und ob dann tatsächlich dieses Erklärungsmodell noch so, durchschlagend ist, wie es früher mal empfunden wurde, das wage ich zu bezweifeln. Aber es spielt im angelsächsischen Denken sicherlich immer noch eine Rolle.
Braucht es oder gibt es ein neues Erklärmodell für die Geopolitik des 21. Jahrhunderts, dass diese Veränderung aufgenommen hat oder aufnimmt? Oder wie müsste so ein Modell aussehen?
Tja, da bin ich überfragt. Die heutige Welt ist so komplex und so kompliziert geworden, dass es solche vermeintlich einfachen Modelle nicht mehr gibt. Aber sicherlich, man wird sagen, dass die Konkurrenz zwischen China und den USA der große Gegensatz der Zukunft sein wird. Und wie sich dieser Gegensatz entwickeln wird, das kann heute niemand sagen. Und der große Konfliktraum wird der indopazifische Raum sein. Wer diesen indopazifischen Raum kontrolliert, das könnte man sagen, wird sicherlich eine führende, die Welt dominierende Supermacht sein. Und darum wird sich der künftige Streit der USA mit China drehen. Aber wie das ausfallen wird, das kann heute niemand sagen.
Glauben Sie, dass es sich dabei um gewissermaßen selbsterfüllende Prophezeiungen handelt? Also die Wahrnehmung des Aufstiegs Chinas als neuer geopolitischer Bedrohung bei den Sicherheits- und Verteidigungspolitikern der USA. Und wie spielt das, wir müssen nicht auf die Details jetzt eingehen, aber wie spielt der Russland-Ukraine-Krieg hier rein? Ist das ein retardierendes Moment? Wird das diese Verschiebung in den Pazifik verhindern, verzögern, verändern?
Nein, ich glaube, das ist letztendlich doch ein russisch-europäischer Konflikt, natürlich mit den Vereinigten Staaten im Hintergrund, aber die eigentliche Konfliktzone ist tatsächlich der indopazifische Raum. Für China ist Russland natürlich auch ein sehr wichtiger Verbündeter und das ist eben der Grund dafür, warum Xi Jinping an Putin festhält und Putin Unterstützung gibt, ihm Rückendeckung gibt, weil er genau weiß, dass umgekehrt, wenn die Auseinandersetzung zwischen China und den USA einmal beginnen sollte, etwa mit einem Konflikt um Taiwan oder einem Krieg in Korea, dass China dann natürlich die Rückendeckung der Russen einfach braucht. Das ist, glaube ich, der Hintergrund dieses Konflikts.
Mhm. Ich springe mal ein bisschen weg von der Geopolitik. Professor Kraus, Sie sind gestern in Ungarn angekommen. Sie sind nicht zum ersten Mal hier. Gibt es Persönlichkeiten, ungarische Denker, die Sie interessant finden, die für Sie einflussreich waren?
Ja, als Politiker habe ich immer sehr Andrassy bewundert, der also ein bedeutender Außenpolitiker, vielleicht sogar der bedeutendste Außenpolitiker der Habsburger Monarchie im 19. Jahrhundert gewesen ist. Ein Mann, der auch mit Bismarck sehr eng zusammengearbeitet hat und der einer der gemeinsamen Architekten des Zweibundes zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn gewesen ist. Das ist sicherlich eine sehr bedeutende Persönlichkeit.
Und vielleicht abschließend noch als Historiker, wie würden Sie Ungarn und Deutschland vergleichen, wenn man das kann in wenigen Sätzen, in Bezug auf das Geschichtsverhältnis? Gibt es da Unterschiede zwischen Deutschland und Ungarn, die Sie so wahrnehmen können als Gast?
Ja, natürlich. Die Ungarn haben ein sehr ungebrochenes Verhältnis zur eigenen Geschichte. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. In Deutschland ist das natürlich aus nur allzu bekannten Gründen nicht der Fall. Ungarn sind also sehr national, vielleicht für den deutschen Geschmack manchmal etwas zu national eingestellt, aber das mag jeder beurteilen, wie er will. Ich finde es positiv, wenn man ein gutes Verhältnis zur eigenen Vergangenheit hat und sich mit den großen Persönlichkeiten der Vergangenheit positiv identifizieren kann. Und das können die Ungarn.
Als letzte Frage in unserem kleinen Gespräch. Noch einmal zur Geopolitik. Ich hatte begonnen mit Ihrem Beitrag von 2012. Sie haben als Antwort gesagt, der Begriff der Geopolitik ist nicht mehr so verfemt oder nicht mehr so verpönt heutzutage wie damals. Gibt es noch haben Sie etwas im Sinn, was sich konkret verändern müsste in Deutschland? Brauchen wir einen nationalen Sicherheitsrat oder ein anderes Bewusstsein, um stärker geopolitisch denken zu können in unserer Außenpolitik?
Ja, ein nationaler Sicherheitsrat wäre sicherlich gut. Die meisten anderen Staaten, auch in Europa, haben den ja. Das wäre sicherlich eine wichtige Sache. Auch sollte man stärker an den Universitäten, an den Akademien, vor allem an der Bundeswehrakademie, sich mit geopolitischen Fragen beschäftigen. Das heißt, nicht unkritisch Geopolitik lehren, so wie man es in den 1920er oder 1930er Jahren in Deutschland gemacht hat. So kann man das heute nicht mehr machen. Aber wenn man es kritisch macht, wenn man es sachlich macht, wenn man aufzeigt, warum geopolitische Denkweisen wichtig sind, ohne die Geopolitik als monokausales Erklärungsmodell zu nützen, dann fände ich das schon sehr sinnvoll.
Dann habe ich Sie angelogen, dann muss ich noch eine Rückfrage stellen. Wenn Sie sagen geopolitische Sichtweisen, Sie haben natürlich recht, es gibt nicht nur eine geopolitische Perspektive. Gibt es aber etwas, das die verschiedenen geopolitischen Theorien aus Ihrer Sicht verbindet, etwas, das Sie gemeinsam haben und Sie klar unterscheidet von anderen Blickweisen auf die Welt?
Ja, das ist einfach, dass man die Geschichtsmächtigkeit des Raums berücksichtigt. Und das ist natürlich ein Thema, das man lange Zeit nicht berücksichtigt hat. Dass man eben sagt, Geschichte hat etwas mit dem Raum zu tun, auch mit der longue durée, der langen Dauer geografischer Faktoren, die sich nicht oder nur kaum verändern in der Geschichte. Und dass es in der Geschichte eben darauf ankommt, sich nicht nur mit Veränderung zu befassen und Dinge, die sich sehr schnell verändern, wie also Regierungen, politischen Zuständen und so weiter, sondern auch mit den historischen Faktoren, den Raumfaktoren, die sich selbst über Jahrhunderte hinweg entweder gar nicht oder nur ganz langsam verändern.
Herr Professor Kraus, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte sehr.
Thank you for listening to this MCC podcast episode. For further media content, please look up our English website at mcc.hu/en or look for us on Facebook, Instagram and Twitter. If you want to read more by our professors, external contributors, and students, check out our knowledge base at corvinec.hu/en.